Deutschlandfunk Kultur heute.
Theater als Stream, das ist nach knapp einem Jahr Pandemie durchaus etabliert. Theater im eigenen Wohnzimmer dank Virtual Reality dagegen klingt nach Abenteuer. Ob dieses Versprechen eingelöst wird, dazu gleich mehr. Außerdem ein Opernabend mit Werken des französischen Komponisten Maurice Ravel und Anmerkungen zur Debatte um die Forderungen der Hohenzollern-Familie. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. 22,4 Milliarden Euro. Darauf beläuft sich der Umsatzverlust der Kultur- und Kreativwirtschaft im Jahr 2020, wie eine neue Studie, die gestern veröffentlicht wurde, analysiert. Für das Jahr 2021 ist die Prognose ebenfalls eher düster. Und danach? Viele Einrichtungen werden finanziell gefördert von den Kommunen und deren Kassen werden kaum prall gefüllt sein, wenn die Steuereinnahmen geringer werden. Was das genau heißt, darüber habe ich mit Klaus Heborn vom Deutschen Städtetag gesprochen. Er leitet dort unter anderem das Dezernat für die Kultur. Und ich habe ihn gefragt, die Kommunen werden in den kommenden Jahren weniger Einnahmen haben. Was bedeutet das für die Kultur?
Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für die Kommunen werden erheblich sein. Wir werden nicht nur geringere Einnahmen haben, sondern wir werden auch einen Anstieg von Sozialausgaben haben. Und deshalb werden die Kommunen da in eine finanzielle Schieflage geraten, wenn nicht von Bund und Ländern massiv weiter unterstützt wird. Für die Kultur bedeutet das durchaus eine Gefahr, weil die Kultur hat eine besondere Situation. Zum einen haben die Kommunen an den Kulturausgaben den höchsten Anteil von Bund, Ländern und Kommunen. Der liegt zwischen 50 und, wenn man Nordrhein-Westfalen betrachtet, sogar 80%.
Man muss sagen, dass das eine freiwillige Aufgabe der Kommunen ist, die Kultur zu finanzieren, oder?
Die zweite Besonderheit ist, dass die Kultur eine sogenannte rechtlich freiwillige Aufgabe darstellt. Von daher ist nicht bestimmt, wie viel Kultur eine Stadt fördern muss, sondern nur, dass sie Kultur fördern muss. Und da gibt es natürlich einen großen Spielraum. Und wenn finanzielle Spielräume schwinden, dann wird sich das direkt auf die Kultur auswirken.
Also ich will das mal ein bisschen konkretisieren. Es geht um fehlende Steuereinnahmen, Gewerbeeinnahmen und so weiter. Müssen wir uns da jetzt ein Szenario vorstellen, wenn überhaupt mehr Geld auch für die Kultur da sein soll, dass jetzt demnächst noch mehr Blitzer überall stehen, damit wenigstens ein bisschen Geld in die kommunalen Kassen fließt?
Also ich glaube, da einen unmittelbaren Zusammenhang herzustellen, ist falsch und das wird auch der Größenordnung nicht gerecht. Wir reden bei den Gewerbesteuerverlusten über Milliarden. Allein zwischen 2019 und 2020 haben wir eine Mindereinnahme von 8 Milliarden Euro. Und das wird selbst bei Blitzern an jeder Ecke niemals reinzuholen sein. Also insofern werden die Kommunen das alleine nicht schultern können. Wir brauchen Hilfe, vor allem vom Bund.
Wenn deutlich weniger Geld für die Kulturförderung da ist, dann bedeutet das ja auch, dass Strukturen damit beschädigt werden, Strukturen, die den Nachwuchs fördern, die ein Kulturleben in der Kommune lebendig halten. Also wird da ganz viel einfach verloren gehen?
Das ist unsere große Sorge, denn in der Kultur ist es so, wenn Strukturen erstmal weg sind, dann kommen sie kaum wieder. Eine Kultureinrichtung, die geschlossen wird, wird kaum wieder auferstehen können. Deshalb wird sich das schon gravierend auswirken, wenn wir nicht gegensteuern. Wir werden einen Rückgang bei den kommunalen Zuschüssen für die etablierten Kultureinrichtungen haben, wie Theater, Oper oder Museen. Die werden dann den Gürtel enger schnallen müssen. Wir werden Kürzungen beim Angebot an der einen oder anderen Stelle haben. Vor allem aber wird es schwieriger sein, auch die freie Kulturszene in den Kommunen zu fördern, die ja gerade auch die Vielfalt von Kultur darstellt. Und es wird auch mittelbare Auswirkungen natürlich auf die kulturschaffenden Künstlerinnen und Künstler selber haben, denn die kommunalen Einrichtungen und auch die freie Kulturszene sind natürlich auch Arbeitgeber. Insofern werden dann Kulturschaffende auch weniger Betätigungsfelder finden. Also es wird eigentlich alle treffen und insgesamt wird es auch ein Verlust von städtischem Leben geben, wenn wir nicht die Kultur schützen und uns vor allem darum kümmern, dass die Strukturen nicht wegbrechen.
Ja, und möglicherweise kommt auch noch ein Konkurrenzkampf innerhalb der Kultur dazu. Also es ist ja jetzt schon so, dass die verschiedenen Kultureinrichtungen unterschiedlich gefördert werden. Da gibt es durchaus auch Museumsdirektoren, die sagen, wenn ich mir angucke, wie die Theater, jeder einzelne Theatersitz finanziert wird, da werde ich ganz neidisch. Also ist zu befürchten, dass da eine Sparte gegen die andere ausgespielt wird?
Ich hoffe, dass das nicht stattfindet und ich vertraue auf die eingespielte Kulturförderung, die es in den Kommunen ja gibt. Wir hatten in den vergangenen Jahren vor der Pandemie ja finanziell gesehen gute Zeiten. Die meisten Kommunen, bis auf wenige, haben schwarze Haushaltszahlen geschrieben und man konnte feststellen, dass es der Kultur auch gut geht.
Jetzt haben Sie zu Beginn des Interviews auch schon Bund und Länder in den Blick genommen, deren Mittel aber irgendwann auch erschöpft sind. Was bedeutet das, dass es wieder mehr privates Mäzenatentum geben wird? Oder wird es letztendlich ein teilweises Sterben der Kultur bedeuten?
Also ich glaube, dass wir das insgesamt als Gesamtstaat durchaus schultern können, weil der Bund zeigt ja auch hier in der Krise insgesamt seine finanzielle Stärke. Natürlich wird das irgendwo auch auf die Zukunft hin, auf Pump finanziert. Aber ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, dass privates Mäzenatentum oder Sponsoring in irgendeiner Form die öffentliche Kulturförderung wird ersetzen können. Das muss eine gesamtstaatlich zu betrachtende Aufgabe sein. Und da darf die Kultur jedenfalls nicht am Ende stehen.
Klaus Herborn beim Deutschen Städtetag, unter anderem für die Kultur zuständig, über die eher düsteren Aussichten für die Kulturfinanzierung durch die Kommunen. Diese Woche entschied das Landgericht Berlin, dass der Historiker Winfried Süß vom Potsdamer Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung nicht sagen darf, dass die Familie Hohenzollern, Nachfahren des letzten deutschen Kaisers, ein Mitspracherecht bei der historischen Darstellung der Familie in öffentlichen Einrichtungen fordert. Winfried Süß ist einer von mehreren Historikern und Journalistinnen, gegen den die Hohenzollern gerichtlich vorgehen. Die Erklärung des zuständigen Richters: Zitat, die Hohenzollern hätten zwar institutionelle Mitwirkungsrechte für Dauerleihgaben in öffentlichen Museen gefordert, eine Forderung nach einem Mitspracherecht auf die Darstellung der Geschichte könne man daraus aber nicht ableiten. Wer in diesem Satz die Logik vermisst, der versteht möglicherweise die Sprache der Juristen nicht. Die Forderungen der Hohenzollern beschäftigen die Politik und die Justiz jedenfalls schon etwas länger. Es geht um Geld, Kunst und Immobilien. Zuletzt lagen die Verhandlungen auf Eis. Ende Januar kündigte das Haus Hohenzollern dann den eventuellen Abzug seiner wertvollen Leihgaben aus öffentlichen Museen an. Anmerkungen dazu von Carsten Probst.
Jürgen Aretz ist ein versierter Verhandler. Anfang der 2000er Jahre hat er schon die Entschädigungsverhandlungen des Freistaates Thüringen mit dem Adelshaus Sachsen-Weimar Eisenach wieder auf Kurs gebracht. Die waren ähnlich festgefahren wie jetzt die der Hohenzollern mit der Bundesregierung. Aretz, bestens vernetzt in Bundes- und Landespolitik, gelang es damals, Kulturschätze von Weltrang wie das Goethe-Schiller-Archiv in Weimar oder die Wartburg für die öffentliche Hand zu sichern, gegen eine überschaubare Abfindung für das Adelshaus. So ungefähr stellt er sich wohl auch eine gütliche Einigung für die Hohenzollern vor, in deren Auftrag Aretz eigentlich mit der Bundesrepublik verhandeln sollte. Eigentlich. Denn verhandelt wird schon lange nicht mehr, seit die Preußenfamilie und die brandenburgische Landesregierung im August letzten Jahres ihren Rechtsstreit um Millionen Entschädigungen vor dem Landgericht Potsdam erneut für ein Jahr ausgesetzt haben, zeigen Bund und Länder wenig Neigung zu neuen Gesprächen mit den Erben des letzten deutschen Kaisers. Und deren Geduld scheint nun aufgebraucht. Der Brief, den Jürgen Aretz jüngst an die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg verschickt hat, lässt sich kaum noch als freundliche Einladung zu weiteren Gesprächen bezeichnen. Er liest sich eher wie ein Ultimatum, nach dem Motto: Wenn ihr nicht weiterverhandelt, dann könnten wir geneigt sein, unsere vielen wertvollen Leihgaben aus öffentlichen Museen abzuziehen. Und dabei geht es nicht um Petitessen. Allein die Hausbibliothek Friedrichs II. Mit Aquarellsammlung und Hausarchiv enthält über 1000 Werke. Auch der größte Teil der preußischen Kroninsignien, die im Schloss Charlottenburg ausgestellt sind, gehören unzweifelhaft den Hohenzollern. Es geht um Kulturgut im materiellen Wert von vielen Millionen Euro. Diesmal allerdings könnte Jürgen Aretz sein Verhandlerglück doch verlassen haben. Sein Mahnbrief löst bei Bund und Ländern allenfalls noch Schulterzucken aus. Nicht, dass der Bundesregierung oder den Museen der mögliche Verlust der wertvollen Leihgaben plötzlich egal wäre. Allein in den wenigen verbleibenden Monaten bis zur Bundestagswahl sieht die derzeitige Regierung kaum die reelle Chance, in den vielen vertrackten Einzelfragen noch eine Einigung zu erzielen. Und vermutlich wäre eine solche Einigung mit dem ehemaligen Kaiserhaus, dem nach wie vor ja der Vorwurf der NS-Komplizenschaft anhängt, selbst für die CDU keine Wahlkampfhilfe. Man wartet also auf die Zeit danach und die im Berliner Senat noch mitregierenden Linken um ihren Kultursenator Klaus Lederer wollen derweil ohnehin nicht verhandeln. Sie wollen die Monarchenerben enteignen. Dass auch die öffentliche Hand in dem Streit etwas zu verlieren hat, zieht im Wahljahr als Argument nicht mehr. Werden nun bald Lastwagenladungen von Kunstschätzen aus Berliner und Potsdamer Museen abtransportiert? Dann hätten die Hohenzollern ihren allerletzten Trumpf für die Verhandlungen verspielt und überdies dem demokratischen Staat die Kooperation aufgekündigt. Mehr Selbstdemontage ginge kaum. Leere Drohungen hingegen, auch das wissen gewiefte Verhandler eigentlich, sind kein Zeichen von Stärke, sondern eher von Hilflosigkeit.
Anmerkung von Carsten Probst zum Streit der Hohenzollern mit dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg. Kinderträume haben den französischen Komponisten Maurice Ravel offenbar sehr fasziniert. Unter anderem widmen sich diesen Träumen die Werke Ma Mère Loire und L'Enfant et les Sortilèges, Mutter Gans und das Kind und der Zauberspuk. Der Zauberspuk entsteht, als ein Kind sich bei seinen Hausaufgaben furchtbar langweilt und plötzlich die Dinge in seinem Zimmer lebendig werden. Georges Camerun, Sänger bei der Punkband Die Goldenen Zitronen, der in den letzten 20 Jahren immer wieder auch für das Theater gearbeitet hat, ist Maurice Ravels kindlicher Träumerei gefolgt und hat an der Staatsoper Stuttgart diese beiden Werke aus dem frühen 20. Jahrhundert zu einem Abend geflochten. Gesehen hat die Online-Premiere Stefan Keim. Herr Keim, Georges Camerun holt, wie Ravel das auch schon getan hat, damals Kinder auf die Bühne. Was ist das für ein Abend? Familientheater oder eher was zum Gruseln?
Es ist nicht zum Gruseln, ist es nicht, auch wenn es durchaus ein bisschen was Albtraumhaftes hat, aber es ist schon so eine Art soziale Plastik, ein Versuch, Gesellschaft abzubilden. Das fängt damit an, dass am Anfang dann gleich Jugendliche auf der Bühne rumlungern. Sie haben zum Teil Instrumente dabei. Der Dirigent Dennis Russell Davis tritt auf und dirigiert erst einmal diese Jugendlichen, die natürlich so ein bisschen kakophonisch spielen. Dann tritt Dennis Russell Davis runter in den Graben und dirigiert dann eine Kammermusikfassung zunächst einmal von Miniaturen aus La Mer Loire und Georges Camerun tritt selbst auf als Kind und spricht zunächst einmal ein Märchen der Gebrüder Grimm.
Es war einmal ein Kind von großem Eigensinn. Es tat so ganz und gar nicht, was seine Mutter wollte.
Und dieser Eigensinn, das ist etwas, das an diesem Abend programmatisch ist. Es geht darum, dass Kinder eigensinnig sein sollen, gerade in einer Zeit wie jetzt während der Pandemie, wo sich kaum jemand wirklich um sie kümmert.
Also das liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Dieser Zauberspuk scheint wie gemacht als Stoff für heute. Kinder sitzen im Homeschooling stundenlang in ihren Zimmern und langweilen sich wahrscheinlich deutlich mehr als in der Schule. Da gibt es schon Bezüge zur Situation jetzt.
Ja, absolut. Denn das Kind, um das es dann geht, das ist dann nicht Georges Camerun, das ist die Sängerin Diana Haller, das soll ja Hausaufgaben machen und es kriegt einen riesigen Wutanfall und es fängt an, erst die Sachen im Zimmer zu zerdeppern. Das ist ja so etwas, was man heutzutage Systemsprenger nennen würde und völlig unkontrolliert. Übrigens macht das Diana Haller auch musikalisch ganz ausgezeichnet. Hören wir auch sie mal an. Und dann quält das Kind auch noch seine Haustiere und am Schluss gibt es dann ein positives Ende, deshalb, weil das Kind eben dann am Ende, wenn die Tiere sich gegenseitig zerfleischen, einem Eichhörnchen einen Stachel aus der Hand zieht und damit dann wieder den Frieden herstellt. Also schon auch ein positives Ende des Ganzen, auch bei Georges Camerun.
Jetzt ist ja auch noch mal Merloire eben in dieser Fusion drin. Das ist eigentlich ein Ballett. Wie fließt das in den Abend ein?
Eigentlich ja nur als die Ballettmusik oder als Rahmen des Ganzen. Am Schluss kommt dann noch einmal La Merloire und das Ganze führt dann zu einem wirklich bewegenden Schlussbild, wenn dann die Jugendlichen, die ganze Zeit übrigens auch mit erwachsenen Statisten zu sehen waren, hinter der Bühne, man sieht das über Videos, rumwuselten, alle machen irgendwas, alle stellen auch Möglichkeiten dar, was man mit dem Leben anfangen kann. Am Schluss halten sie dann Texttafeln in die Höhe, wo sie kurze Botschaften rüberbringen. Und das finde ich auch eine sehr, sehr starke Ebene. Die Schwäche des Stückes ist, wenn Georges Camerun versucht, eigene Texte mit einzubringen und die er dann auch ein bisschen laienhaft vorträgt. Sobald er nicht singt, ist das keine Stärke von ihm auf der Bühne. Aber diese Geschichte aus diesen beiden Ravel-Sachen in dieser Verbindung, und das ist ja auch eine Produktion der jungen Oper, die ja in Stuttgart traditionell sehr stark ist und künstlerisch sehr ernst genommen wird. Also wenn er da wirklich daraus versucht, eben darüber hinauszugehen und auch, ja, ich sag's nochmal, den Begriff so eine soziale Plastik zu machen, das überzeugt wirklich.
Wenn wir als Fazit nochmal die Analogien betrachten, Kinder im Homeschooling, den ganzen Tag vorm Bildschirm, eine Oper als Online-Stream, ganz viel Digitalität also, dazu diese gerade traumhafte und fast unwirkliche Musik von Ravel, wie verbindet sich das?
Das verbindet sich auch durch die Kostüme, denn es ist auch so, dass jetzt die Geschichte jetzt nicht so eins zu eins abgebildet wird, sondern zum Beispiel ein Feuer so aussieht von Claudia Muschio, übrigens einer wunderbaren jungen Sängerin, auch herrlich gesungen, dann ist sie so eine Art glimmender Weihnachtsbaum. Also das Ganze hat auch so etwas Abstraktes, das führt etwas ins Märchenhafte, öffnende, fantasievolle. Auf der anderen Seite ist aber gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, diese Verwurzelung in der Gegenwart auch in der Isolation so präsent, dass das auch ein großes Sehnsuchtsstück ist. Also etwas, was sich wirklich sehr lohnt, auch als Video anzuschauen, das übrigens auch sehr gut geschnitten ist und auch als Film sehr unterhaltsam gemacht ist.
Ja, und das kann man eben noch bis zum 5. März auf der Website der Stuttgarter Staatsoper, kostenlos übrigens, Stefan Keim über Verzauberte Welt von Georges Camerun mit Musik von Maurice Ravel. Es geht technisch zu im Theater und das muss ja nichts Schlechtes sein, denn es geht jetzt gleich um zwei Theaterproduktionen, die mit ausgefeilter Videokunst die Bühne lebendig werden lassen wollen. Wir blicken zunächst nach Berlin. Da ist gestern das digitale Theaterexperiment Anthropos, Tyrann in Klammern Ödipus auf die Computer gekommen. Autor und Regisseur Alexander Eisenach bearbeitete den Ödipus-Mythos als Gedankenspiel über den Menschen, dessen Handeln katastrophale Folgen für die Welt hat, in der er lebt. Eberhard Spreng über einen Abend, der mit Technik beginnt und dann zur Naturgewalt wird.
Wir haben es in der Hand. Jede einzelne Zuschauerin und jeder einzelne Zuschauer kann mit der Computermaus oder mit Tastaturbefehlen seinen Blick steuern durch die Bildwelt, die eine 360-Grad-Kamera inmitten der gewaltigen Bühne aufnimmt. Also in den Bühnenturm mit seinen Scheinwerfern schauen, auf den Boden mit seinem Leuchtstreifen, auf eine in buntem Blau und Rot lackierte Ölförderpumpe, eine große Leinwand oder direkt auf die Akteurinnen und Akteure. Jeder und jeder ist sein eigener Kameramensch und kadriert seinen Blick auf ein grell bebildertes Theater, das sich ganz viel vorgenommen hat. Die Tragödie des Ödipus zur Schlüsselgeschichte einer ressourcenverschleudernden Zivilisation zu erheben, die Wissenschaft als Retterin einer verblendeten Menschheit zu nobilitieren und die Tragödie als rettende Ordnungsmacht einer neuen, naturnahen Philosophie zu feiern.
Die Tragödie, die weiß sehr wohl um diese tiefe, die innige Symbiose zwischen Mensch und Natur. Die Symbiose, die alles zusammenhält. Die Natur macht uns alle zu Akteuren in einem ökologischen Kreislauf. Sie hat einen Platz.
Das sagt in einem langen Monolog der Aufführung die Bremer Meeresbiologin Antje Boetius, die sich für eine Verschärfung des Klimaschutzes einsetzt. Sie hat sich Alexander Eisenach zu Rate gezogen, um seinen Öko-Ödipus wissenschaftliche Grundierung zu geben. Der Titelheld war dereinst bei Sophokles König einer Stadt, die von Seuchen und Plagen heimgesucht wird. Der einstige Orakelbezwinger war klug und sehend beim Blick nach außen und blind beim Blick auf das eigene Sein. Und er war ein eifriger Ermittler der Gründe für die Umweltkatastrophen, die sein Theben heimsuchten. Ihn zum Urvater einer Menschheit zu machen, die jetzt die Plagen des Anthropozäns zu spüren bekommt, erschließt sich hier völlig. Mit heiligem Ernst tragen vier Akteure eine gewaltige antike Maske durch den leeren Zuschauerraum der Volksbühne und legen sie auf der Bühne ab. Bald wird sie in einem unbeachteten Moment Augen bekommen und dann Blutspuren unter den Augen. Auch wird ihr ein gewaltiger Q-Tip in den Rachen geschoben für den Rachenabstrich zu Corona-Zeiten.
Wisst ihr das? Hättet ihr wirklich auf die Wissenschaft gehört, dass Theater überhaupt nicht leer wäre heute? Wir haben ja seit Dekaden gesagt, man kann nicht einfach die Natur so auffressen. Man kann nicht Wildtiere, die voll ihrer eigenen Viren und Parasiten sind, wo unser Immunsystem nie gelernt hat, damit umzugehen, die kann man nicht verschleppen in unsere Städte, auf unsere Märkte, in unsere Häuser. Das alles ist doch nicht zu fassen, dass wir das Wissensgesellschaft nennen, Informationstechnologie, Hightech-Strategie, Nachhaltigkeit, Innovationsförderung.
Ist dieser Anthropos-Tyrann jetzt einfach nur Thesenstück, Öko-Appell im poppig-plakativen Mythengewand? Nein, denn Eisenach lotet den Raum aus, der uns vom antiken Erbe trennt. Das war ein Denken, in dem Hybris, Übermut und Anmaßung mit Scheitern bestraft werden und das Maßvolle und das Gleichgewicht Ziel der Lebenskunst waren. Fortschritt und Wachstum waren in diesem Denken keine Werte.
Eines zu sein mit allem, was lebt mit diesen Worten, legt die Tugend den zürnenden Harnisch, der Geist das Zepter weg. Und die Gedanken, sie schwinden. Sie schwinden vor dem Bilde der ewig einigen Welt.
In diesem Zitat aus Hölderlins Hyperion liegt für Eisenach eine Perspektive für das Theater. Also in einer Sprache, die Grenzen des Geistes überwinden will. Seine Aufführung lotet produktiv eine Spannung aus zwischen der Weltverbundenheit der Poesie und der Unterscheidung der Wissenschaft. Und dieser Meditation folgt man in 1,5 Stunden so gerne, dass jeder kurze Abriss des Livestreams unerträglich erscheint. Und man nimmt in Kauf, dass der eigene, selbstgewählte Ausschnitt in diesem interaktiven Bildertheater nur in etwas reduzierter Auflösung zu bekommen ist. Denn der Stream aus dem Theater überträgt ja gleichzeitig auch all das, was man selbst gerade ausgespart hat. Letztlich ist das aber Spielerei. Denn das eigentliche, das wesentliche Framing des Gedankenstroms erfolgt über Sprache und Wort. Da ist das bisschen Macht, das die Hände über Maus oder Tastatur haben, für das Erleben des Ganzen eher unbedeutend.
Eberhard Spreng über Anthropos Tyrann, eine Produktion der Berliner Volksbühne von Alexander Eisenach. Das klingt technisch schon sehr ambitioniert, aber die nächste Theaterproduktion geht da vielleicht noch ein Stück weiter, nämlich mit Virtual Reality. Das Bayerische Staatstheater Augsburg verschickt VR-Brillen, mit der sich Zuschauerinnen und Zuschauer Stücke auch zu Hause virtuell anschauen können. Einer Schläfs Monolog 14 Vorhänge ist tatsächlich nur auf diese Weise zu sehen. Der Augsburger Intendant André Bücker hat passenderweise das im Umbau befindliche Theater dafür als Kulisse gewählt. Michael Lages hat sich eine Brille aufgesetzt und gestaunt.
Jetzt habe ich auch hinten Augen, weil die 6 Objektive der Kamera für die virtuelle Wirklichkeit rundum installiert sind. Und wenn etwas hinter mir geschieht, muss ich mich auch am Schreibtisch umdrehen. Als säße oder stünde ich also mitten im Raum. Die Faszination ist für eine Weile beträchtlich. Wenn allerdings ein komplettes Theaterstück rund um mich herum stattfinden würde, kann es schon auch recht verwirrend werden. 14 Vorhänge aber ist deutlich fokussierter auf das Theater selbst. Das ist in Augsburg derzeit und bleibt noch eine Weile eine Baustelle. Das Haus wurde völlig entkernt und wird innen rekonstruiert. Nackte, kahle Wände und rot-weißes Abschwemmband überall. Nur noch die allegorischen Malereien zieren auch das ansonsten völlig leere Foyer. In den Baustaub herein stapft aber jetzt gerade ein älterer Herr mit Mantel, Hut und Handschuhen. Und er tut etwas, was im Theater eigentlich strengstens verboten ist. Er pfeift. Eine Art virtueller Protest muss das sein, eine kleine Provokation. Denn ansonsten kennt der Mann sich bestens aus. In immer neuen Räumen wird nun die Rundumkamera für ihn installiert. Rechts und links, wir folgen ihm jeweils per Kopfwendung, steigt der Mann die Stufen der Treppenhäuser hinauf und hinab, zu den Garderoben und Toiletten, dann in die Ränge, von wo aus er in den leeren Saal und auf den eisernen Vorhang hinabschaut. Er wandert über die Traversen hinter und über der Bühne, landet im Zuschauerraum, in dem der birnenlose Kronleuchter herabgelassen ist. Der Mann legt den Mantel ab, klopft gegen den eisernen um im nächsten und letzten Bild dann auf der Bühne zu erscheinen. Jetzt mit Bademantel, als käme er gerade aus der eigenen Garderobe. Schauspieler ist der Mann und er erzählt von vergangenem Ruhm.
14 Vorhänge. Man bewilligte mir 10. Das Publikum klatschte mehr, wie das Publikum jedes Mal nach mir rief. Kusshände bis zur obersten Galerie. Einige Begeisterte haben jede Vorstellung von mir gesehen, bis zur Kündigung.
Der Mann kniet nieder, spuckt auf den Bühnenboden und küsst die Bretter, die ihm Welt bedeuten. Er war hier mal ein Star. Eitelst, aber auch voller Liebe beschreibt er die Verehrung, die die Fans ihm entgegenbrachten. Er wurde erkannt auf der Straße. Schläfer aber lässt diesen Schauspieler scheitern. Die Krankheiten, eingebildete und tatsächliche, nehmen zu. Wenn die Bühne mal nicht gut gefegt ist, leidet unser Held an Staub und Gerüchen. Eines Abends, am Anfang vom 2. Akt, geht's nicht mehr weiter. Eine Verbeugung und es ist vorbei. Er ist wie ausgeschaltet und wird entlassen. Ein Desaster, denn...
Ich war in mein Milieu verliebt. Ich erhielt Hausverbot. Auf den Straßen brüllte ich meinen Schmerz aus. Die Leute erkannten mich, hielten mich für besoffen. Manche lachten, ich wolle für ein neues Stück Reklame machen, bis mich die Polizei abschleppte, nachts im Park. Früh auf der Straße, nur mit einer Unterhose bekleidet, jagte man mich fort.
Mittlerweile allerdings hat er sich, wie es scheint, gefangen und durchstöbert nun den Ort der großen Erfolge. Würde er auch eine Eintrittskarte kaufen oder ist er nur ein Geist? Klaus Müller spielt Schläfs abgehalfterten Protagonisten, dezent, zurückhaltend, auftrumpfend nur in plötzlich besonders scharfen Betonungen. Auf der Bühne findet er eine alte Krone, die vom König Lear vielleicht, und die Nebelmaschine. Wir drehen uns um zu ihm, denn er sitzt oft im Stuhl hinter uns. Und um uns herum, uns mit Augen hinten und vorne, rechts und links, oben und unten, lebt und funkelt und duftet das Theater. Auch als Baustelle und auch ohne Pandemie. Für diese Augsburger Begegnung habe ich gern die Brille aufgesetzt.
Mit der VR-Brille ins Theater. Michael Lages über 14 Vorhänge, inszeniert von André Bücker, Intendant des Bayerischen Staatstheaters Augsburg. Und in den Kulturmeldungen reisen wir jetzt zumindest gedanklich mit Katja Lückert nach Italien.
Genau, als der deutsche Archäologe Gabriel Zuchtriegel vor 6 Jahren seine Arbeit im süditalienischen Paestum aufnahm, musste er sich noch ein wenig erklären, denn es gab damals verschiedentlich Kritik am Projekt des italienischen Kulturministers Dario Franceschini, einen Deutschen als Museumsdirektor einzustellen. Zuchtriegel sagte damals:
Io non mi sento come un straniero che viene da fuori. La polemica che è stata quest'estate dopo la pubblicazione delle nomine, io la vedo come un dato positivo, perché vuol dire che la gente si interessa dei musei.
Er fühle sich nicht als Fremder und habe diese Diskussionen eigentlich als positiv empfunden, weil sie zeigten, dass sich die Menschen für ihre Museen interessierten. Heute, 6 Jahre später, zieht Gabriel Zuchtriegel weiter. Da dieser bereits in Paestum unglaubliche Arbeit geleistet habe, sei er sicher, dass Zuchtriegel es auch in Pompeji großartig machen werde, so der italienische Kulturminister bei der Vorstellung heute im römischen Kolosseum. An seiner zukünftigen Arbeitsstätte in Pompeji am Golf von Neapel sieht Zuchtriegel unter anderem den Denkmalschutz als wichtige Aufgabe. Man lebe in einer Zeit mit zunehmendem Einfluss von Klimawandel und extremen Wetterverhältnissen auf das archäologische Erbe. Gestorben ist der in Sizilien geborene Bildhauer Arturo di Modica, der mit seiner Skulptur eines Bullen weltberühmt wurde. Er finanzierte den Bullen aus eigener Tasche und installierte ihn dann auch gleich auf eigene Faust in der New Yorker Wall Street. Über diese heimliche, nächtliche Aktion in der Weihnachtszeit des Jahres 1989 wurde in der ganzen Welt berichtet. Der sogenannte Charging Bull, die tonnenschwere Bronzeskulptur wurde zum Symbol der Börse von New York. Letztlich blieb sie auch Mordecais wichtigstes Kunstwerk. Der Bulle gehört neben dem Empire State Building zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt New York. Arturo Di Mordica starb gestern im Alter von 80 Jahren. Von den Auswirkungen der Pandemie war heute schon die Rede. Nun gibt es ein neues, umfassendes Konzept, für das sich Verantwortliche aus Sport und Kultur sowie einige Wissenschaftler zusammengetan haben, um auch Großveranstaltungen wieder möglich zu machen. Ein entsprechendes Papier soll am Montag vorgestellt werden. Personalisierte Tickets, verpflichtende Antikörpertests, Lüften, Hygiene und ab einer Besucherzahl von 1000 Menschen soll es keinen Alkohol geben, so das Ganze auf den Punkt gebracht. Das Konzept wird von 20 Wissenschaftlern sowie zahlreichen Verbänden getragen. Und das waren die Kulturnachrichten
von Katja Lückert. Der Vogelgrippevirus ist erstmals auf Menschen übertragen worden. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit Detlef Karg. Auch zur Lage in Myanmar, wo es nach Protesten Tote gegeben hat. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Samstagabend.